die Lochplatten. Das sind die Käfige, in denen die ganz jungen Muscheln sitzen. Pro Loch sind das 5 Muscheln.
Aber das Loch ist kleiner als mein kleiner Fingernagel.
Genau, die Muscheln sind, wenn die hier reinkommen, so knapp einen Millimeter groß.
Auf der Säuglingsstation sind wir jetzt sozusagen.
Ja, das ist schon fast eher so die erste eigene Wohnung, die die Muscheln haben. 20 WGs sozusagen, die jetzt hier drin sind.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Winzige Wohngemeinschaften, die zu einer Riesensache gehören, nämlich zu einer Rettungsaktion für die Letzten ihrer Art hier in Nordrhein-Westfalen. Darum geht's heute in dieser neuen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Cornelia Wegerhoff und beim Muscheln, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, schwappt mir als erstes das Meer in den Sinn. Nord- und Ostsee zum Beispiel, wo Muscheln ja ganz selbstverständlich zum Lebensraum dazugehören. Aber so war das in der Eifel früher wohl auch. Wir drehen mal die Zeit zurück. Um das Jahr 1800 soll es in der Region bei Monschau noch mehrere Millionen Flussperlmuscheln gegeben haben. Anfang der 2000er Jahre sind dann allerdings nur noch um die 50 Muscheln davon übrig. 2006 sogar nur noch 20. Es gibt einfach keinen Nachwuchs mehr, schon seit Jahrzehnten nicht. Und die Flussperlmuschel gehört damit zu den seltensten Tierarten in NRW. Und sie vor dem Aussterben zu bewahren, das klingt, tja, wie ein Ding der Unmöglichkeit. Mission Impossible sozusagen. Oder eben Muschel Impossible. Filmreif ist die Szenerie vor Ort bis heute noch. Feiner weißer Nebel liegt am Morgen auf der Wiesenlandschaft. Das ist vermutlich der Mantel des Schweigens.
Ja, wir gehen jetzt zu einer natürlich geheimen Stelle für die Öffentlichkeit, damit keiner aus Neugier, natürlich ohne böse Absicht, den Muscheln irgendeinen Schaden zufügt.
Boah, es rauscht schon so im Hintergrund.
Das ist der Perlenbach, der hier an einigen Stellen dann doch ein bisschen wilder fließt. Und gestern hat es ziemlich geregnet. Das heißt, wir haben auch leicht höhere Wasserstände.
Und mehr verraten wir nicht.
Genau.
Wir sind mit Heidi Seelheim unterwegs. Wir, das sind Stefan Ast, der Geschäftsführer der NRW-Stiftung, und ich, in Gummistiefeln mit Sondererlaubnis.
Hier ist natürlich überall FFH-Gebiet, das heißt, hier soll auch keiner durch die Wiesen laufen. Da braucht man eine extra Genehmigung für, die wir als Biostation natürlich haben.
Was ist ein FFH-Gebiet?
FFH steht für Flora, Fauna, Habitat.
Und Heidi Seelheim, die steht wie keine andere in NRW für den Schutz der Flussperlmuschel. Sie ist Mitarbeiterin der biologischen Station Städteregion Aachen, studierte Landschaftsökologin und Expertin für Limnologie. Das ist die Wissenschaft, die sich mit den Ökosystemen von Binnengewässern beschäftigt. Und wenn wir da am Anfang von Muschel-WGs gehört haben, dann ist Heidi Seelheim quasi die Mutter von den WG-Bewohnerinnen. Und wie Mütter so sind, die sehen gern mal nach dem Rechten.
Ich werde jetzt ins Wasser steigen, mich also in die Fluten stürzen.
Das Wasser steht ja so eine gute Handbreit bis unter ihr Knie. Heidi Seelheim wartet zu einer gut versteckten Stelle im Bach, in der eine kleine Box im Wasser liegt. Der untere Teil auf dem Kiesbett und im oberen Teil fließt das Wasser einfach hindurch, weil Vorder- und Rückseite der Box aus einem Drahtgeflecht bestehen. Und jetzt möchte Heidi Seelheim gern den Akkuschrauber, der noch am Ufer liegt. Stefan Ast reicht an.
Das gefällt mir, so viel Assistenz.
Geschäftsführer persönlich bedient.
Ein Stichwort. Auf diese Kisten sind Deckel drauf, damit den Muscheln auch wirklich nichts passieren kann.
Ah, jetzt kann man in diese Box hineinschauen.
Genau, jetzt kann ich in die Box hinein. Und jetzt kommt auch dieses tolle Ankersichtgerät zum Einsatz.
Dieses Ankersichtgerät reduziert beim Blick ins Wasser die Lichtbrechung, erklärt uns Heidi Seelheim. Der gelbe Plastikkegel stammt eigentlich aus der Schifffahrt, um eben Anker sehen zu können. Und der hat oben so eine Art Guckloch aus weichem schwarzem Plastik, wo man sein Gesicht dran drücken kann, so wie bei einer Taucherbrille. Stefan Ast ist inzwischen auch ins Wasser gestiegen und darf als erstes durchgucken.
Herr Ast, was sehen Sie?
Meine ersten Flussperlmuscheln in natura. So 6 Zentimeter lang, würde ich sagen. Liegt ein bisschen quer im Kiesbett. Toll.
Oh, ich will auch gucken.
Die Flussperlmuscheln sind nierenförmig, sehe ich. Und die Schale ist dunkelbraun mit feinen, fast schwarzen Linien drauf. Die lassen sich mit den Jahresringen von Bäumen vergleichen, sagt Heidi Seelheim. Das Ankersichtgerät wechselt ständig zwischen uns dreien hin und her.
Da rechts kommt jetzt gerade der Fuß raus.
Muschel haben Füße.
Naja, so was Wulstiges.
Wie alt ist die? Die sozusagen super große jetzt?
Das sind unsere ältesten Muscheln. Die sind Jahrgang 2006, 2007, 2007, 2008.
Wow.
Also zwei Zahlen, weil also die erste Zahl ist das Datum, wo die Larven sozusagen von den Muschelmuttern ausgestoßen wurden und die dann auf die Fische übergegangen sind.
Larven, Fische, Füße. Ich kann noch nicht ganz folgen, aber ist auch gerade nicht so wichtig. Stefan Ast und ich konzentrieren uns einfach nur aufs Staunen.
Da sieht man im Grunde, es ist wie so eine Spitze.
Genau, da guckt nur das raus, was
eine leichte Öffnung ist da, ne?
Genau. Das heißt, die filtrieren gerade und die Aus- und die Einströmöffnung, ja. Das ist das, was man sieht.
Das ist schon echt aufregend. Ich meine, ich habe so oft jetzt was von den Flussperlmuscheln gehört.
Denn die Rettung der Flussperlmuschel gehört zu den allerersten Förderprojekten der NRW-Stiftung. Schon seit 1987 hilft sie dabei, genau in dieser Eifelregion naturschutzwürdige Flächen zu kaufen. Und sie fördert direkt das Flussperlmuschel-Artenschutzprojekt samt Nachzucht.
Also Ihnen ist schon klar, dass es ohne die NRW-Stiftung diese Muschel nicht geben würde und wir jetzt hier nicht stehen würden.
Das ist echt ein toller Moment. Also wir kriegen das ja sonst immer eher am Schreibtisch mit oder bei uns in der Geschäftsstelle in Düsseldorf. Und jetzt stehen wir hier mitten im Bach und sehen diese Muscheln live und wissen einfach, dass das nur klappt, weil es zusammengeht.
Ja, aber auch, weil die NRW-Stiftung die einzigen waren, die uns damals unterstützen wollten, konnten.
Bio-Startup, genau. Da muss man einfach helfen.
Also von wegen Muscheln impossible. Gemeinsames Engagement macht's möglich. Es gibt tatsächlich wieder Flussperlmuschelnachwuchs in Nordrhein-Westfalen. Dank Förderung und vor allem dank eines ausgeklügelten Artenschutzmanagements. Und dazu möchte ich unseren heutigen Studiogast vorstellen. Dr. Björn Scholz-Starke, Geschäftsstellenleiter der Biologischen Station Städteregion Aachen. Willkommen im Förderwandelstudio.
Ja, hallo, Frau Wegau. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Herr Scholz-Starke, das sind sehr, sehr gute Nachrichten aus der Eifel. Gibt das Hoffnung auf die Arterhaltung um die 20 Stück? Das war ja echt Rettung in letzter Minute, wenn dann.
Das kann man so sagen. Also Populationen, die nur mit wenigen Individuen noch vorhanden sind, die sind natürlich nicht dauerhaft überlebensfähig. Ich denke auch, dass die Chancen relativ gut stehen jetzt.
Die Vorfahren der Flussperlmuscheln, die haben schon vor 80 Millionen Jahren die Erde belebt. Die haben den Dinosaurier überlebt. Was ist da vorher alles schiefgeraten, dass die Spezies überhaupt so in Not geraten konnte?
Also die größten Hindernisse oder Hemmnisse für die Fortpflanzung der Muscheln sind natürlich schlechte Lebensbedingungen in ihrem Gewässer. Die sind angepasst an ganz bestimmte Gewässer. Wir haben ja im Perlenbach- und Furzbach-Talsystem Mittelgebirgs Bäche, die sehr sauerstoffreich sind, wo wenig Kalk drin ist im Wasser. Und das brauchen die Muscheln, um gut filtrieren zu können, um sich gut ihre Nahrung zu beschaffen und auch um zu überleben, weil sie sehr empfindlich sind, auch gegenüber Schadstoffen und Fremdstoffen.
Das heißt, die Landschaft hat sich irgendwann verändert und hat negativen Einfluss gehabt auf das Ökosystem.
Die Landschaft wurde schon immer genutzt von den Bauern aus der Eifel, oft für als Wiese genutzt, also wurde gemäht, aber nur einmal im Jahr und also nur sehr selten und auch sehr spät. Und das ist der Muschel eigentlich zugute gekommen. Die kann dann aus den Abfällen von der Wiese, die dann ins Gewässer geraten und vielen anderen kleinen Helfern, die diesen Abfall dann kleiner machen, kann die sich ernähren. Und das ist ihr lange Zeit zugute gekommen. Die Nutzung hat sich aber immer wieder geändert im Laufe der Jahrhunderte. In der Eifel wurden dann großflächig Fichtenforste angepflanzt. Das war, weil in der Aachener und Stolberger Gegend sehr viele Minen waren. Da wurde das Holz gebraucht. Die Wiesen sind so ein bisschen verschwunden, die im Mittelalter dort gewesen sind.
Also das, was so eine ideale sozusagen Voraussetzung war für auch die Muscheln eben, weil die Tierchen daraus und die Kleinstorganismen. Und die Fichten, die haben ja auch einen Einfluss gehabt. Der Boden verändert sich dann, habe ich erfahren.
Also die Fichten, die haben ja erstmal sehr viel Streu und Bestandsabfall durch ihre Nadeln und das säuert den Boden an und die Nadeln sind sehr schwer abbaubar.
Sie sind promovierter Biologe, ebenfalls spezialisiert auf die Limnologie, die Gewässerökosysteme. Wir haben im Bach diese Einströmöffnungen gesehen bei den Flussperlmuscheln. Wie funktioniert die Nahrungsaufnahme genau?
Ja, die Muscheln sind Filtrierer, die haben also ganz feine Strukturen, um Partikel aus dem Wasserstrom rauszufiltern. Und das müssen sie aktiv machen, die müssen die also bewegen. Überall sind Muskeln in der Muschel, also die Muschel ist eigentlich ein einziger Muskel und damit können sie diese Filtrierbewegung machen. Und es ist dann wichtig, dass die Nahrung natürlich auch einen guten Anteil an verwertbaren Stoffen enthält. Sonst ist dieses Energieinvestieren irgendwann nicht mehr, lohnt sich nicht mehr für die Muschel und die Muschel verhungert dann.
Das mit dem Fuß, das wusste ich auch nicht. Kann die dann mit sich fortbewegen oder wofür ist der Fuß da?
Der Fuß kann zur Fortbewegung dienen, ja. Sie nimmt auch Nahrung über den Fuß auf, solange sie noch nicht filtrieren kann. Wenn sie also sehr klein ist noch, die jungen Muscheln können auch über den Fuß die Nahrung dann zum Mund führen. Also die haben auch einen Mund, der nicht ganz aussieht wie unser natürlich, aber sie müssen sich die Nahrung dann auch wirklich in Mund, Magen und Darmsystem zuführen.
Total spannend. Kommen wir noch mal zum Perlenbach. Da gibt es ja auch die Perlenbach-Talsperre, in den 50ern gebaut, glaube ich. Hat sich das negativ ausgewirkt, auch auf die Flussperlmuscheln?
Das hat sich definitiv negativ ausgewirkt, zum Beispiel auf die Wanderung von Fischarten wie die Forellen, insbesondere auch für die Flussperlmuschel, denn ihr fehlt dann der Wirtsfisch, die Bachforelle.
Über die Bachforellen müssen wir gleich noch reden. Aber jetzt müssen wir erstmal über die Perlen sprechen, die bei jeder Flussperlmuschel im Namen stecken. Auch auf Latein. Sie müssen mir helfen, Herr Scholz-Starke. Das ist ein Zungenbrecher. Margareta.
Margaritifera, margaritifera,
okay,
nennt man die Muschel auf Latein. Ist auch für mich nicht ganz einfach auszusprechen.
Margaritifera heißt wohl Perle, ne? Wie entstehen die Perlen überhaupt?
Ja, so laienhaft und auch ich habe lange Zeit gedacht, sie entstehen, indem Fremdkörper sich in die Muschel hineinsetzen und die Muschel dann versucht, diesen Fremdkörper abzukapseln, um sich irgendwie vor den schädlichen Einflüssen zu schützen. Ich denke aber, dass heutzutage andere Hypothesen eher en vogue sind, nämlich dass es eine Infektion ist im Mantel, das ist ein sehr wichtiges Organ der Muschel, wo auch zum Beispiel die Schale gebildet wird. Eine Infektion, wo sich eine Zyste bildet und um diese Zyste herum wird dann eine Perlmuttschicht nach der anderen gebildet, als Abwehrreaktion des Muschelkörpers.
Nur in jeder tausendsten bis zweitausendsten Flussperlmuschel steckt überhaupt eine Perle, habe ich gelesen. Aber wegen dieser Perlen sind die Eifler Flussperlmuscheln übrigens auch das erste Mal aktenkundig geworden. Wir drehen nochmal am Rad der Geschichte. Im Jahr 1667 hat der Herzog von Jülich tatsächlich per Dekret der Allgemeinheit das Muschelfischen verboten. War aber natürlich nicht ganz uneigennützig, sagt Heidi Seelheim.
Naja, ich meine, der Adel wollte sich natürlich mit irgendwas schmücken. Und da kamen so hübsch aussehende Perlen natürlich ganz recht.
Mithilfe des sogenannten Perlregals sicherte sich der Herzog von Jülich selbst das Privileg auf Muscheln und Perlen. Der hat sogar einen eigenen Perlfischer ernannt.
Es wird oft gesagt, dass die Perlfischerei so ein bisschen mit dem Untergang der Flussperlmuschel verschuldet hat. Ist aber das Gegenteil der Fall, weil die schon recht schnell gemerkt haben, dass man mit den Flussperlmuscheln ganz behutsam umgehen muss, damit sie nicht stirbt. Das heißt, es war erstmal der gemeinen Bevölkerung unter schlimmsten Strafen verboten, sich den Muscheln überhaupt zu nähern oder sie womöglich anzufassen und nach Perlen zu gucken. Also es gibt ja heutzutage auf belgischer Seite den Galgendamm, wo tatsächlich Galgen aufgestellt wurden.
Auf Perlenklau stand Höchststrafe, wobei nicht überliefert ist, ob wirklich jemals jemand gehängt wurde. Die Abschreckung hat wohl funktioniert. Wofür die Perlen damals dann genutzt wurden, ist zum Beispiel in der Schatzkammer des Aachener Doms zu sehen. Heidi Seelheim hat eigens Kontakt aufgenommen.
Durfte mir dann die Gnadenbildkleider anschauen und auf zweien sind auf jeden Fall ganz winzige Perlchen verarbeitet. Und bei einem Gnadenbildkleid könnte es tatsächlich sein, dass diese Perlen hier aus dem Perlbach stammen. Weil die Adelige, die dieses Gewand bestickt hat, eine Tochter der Herzöge war, die hier damals das Perlregal erlassen haben.
Glanz und Gloria in Kirche und Adel, früher auch dank Flussperlmuschel. Aber zurück in die Gegenwart und zur Glanzleistung Artenschutz. Dr. Björn Scholz-Starke, Geschäftsstellenleiter der biologischen Station Städteregion Aachen, ist bei mir im Studio. Und über die folgenschweren Veränderungen später im Ökosystem haben wir ja schon gesprochen. Aber Herr Scholz-Starke, man muss auch sagen, der Lebenszyklus der Flussperlmuschel ist super störanfällig.
Ja, die Flussperlmuschel, die hat sich so im Laufe der Evolution einen Trick ausgedacht natürlich, um als Larve besser zu überleben. Bedient sie sich eines Wirtsfisches, der Bachforelle, und fungiert somit als Parasit im Prinzip. Das sichert ihr so ein bisschen das Überleben, weil sie als ganz kleine Larve von viel weniger als einem Millimeter Länge natürlich sehr stark gefährdet ist, von anderen Räubern dann gefressen zu werden.
Das ist im Grunde wie so eine Art Taxifahrt. Also da nisten sie sich für eine Weile ein. Ist das schädlich für die Forelle?
Für die Forelle wird es natürlich nicht super angenehm sein. Die saugen immer so ein kleines bisschen Blut im Kiemenbereich. Das könnte unangenehm sein, beziehungsweise die Forelle etwas schwächen. Aber Forellen haben üblicherweise sehr viele Parasiten, vor allem Wurmkrankheiten. Da werden die Muscheln, die ab und zu mal für eine Weile in den Kiemen hausen, keine große Auswirkung auf die Fitness so einer Bachforelle haben.
Und wann kommt dann der große Absprung, sag ich mal?
Das ist nach vielen Monaten, 9 Monate ungefähr.
Ach, guck mal an, so wie bei uns.
Ja, ist Zufall natürlich auch, aber so lange sind dann die kleinen Muscheln, fahren Taxi in der Bachforelle, wenn sich das Wasser über eine bestimmte Temperatur erwärmt, dann ist das Signal für die Muscheln wieder loszulassen und sich ins Gewässer zu begeben, ins Kiesbett des Gewässers.
Oh Mann, Taxifahrt muss genau stimmen, Temperatur muss genau stimmen, das Kiesbett muss genau stimmen. Das sind ganz schön viele anspruchsvolle Bedingungen und ein umständlicher Prozess, meine Güte. Aber inzwischen hilft das Team der biologischen Station tatsächlich nach.
Förderbande unterwegs.
Wir gehen jetzt in das Außenlabor der Biostation für das Flussperlmuschelprojekt, was uns netterweise das Wasserwerk, dem das Gebäude hier mittlerweile gehört, jetzt auch weiterhin zur Verfügung stellt. Der ehemalige Besitzer, Herr Theissen, hat uns das vorher schon angeboten.
Sonst müssten sie ganz schön viel hin und her fahren, ne?
Ja, wenn man dann gerade auch die Lochplattenkontrollen macht.
Die Lochplatten. Wir erinnern uns, das sind die Wohngemeinschaften für den nur millimeterkleinen Muschelnachwuchs. Und beim Einzug ist die Hilfe von Muschelmama Heidi Seelheim gefragt.
Das ist jetzt eine Dose mit Muscheln, die am 7.2. diesen Jahres vom Fisch gefallen sind. Und zwar bei unseren Partnerkollegen in Luxemburg, die wir jetzt die ganze Zeit bis jetzt im Labor hatten.
Weil Flussperlmuscheln weltweit gefährdet sind, haben sich Artenschützerinnen und Artenschützer zusammengetan. In Deutschland im MARA-Projekt. MARA, das steht für Margaritifera Restoration Alliance. Auch die Luxemburger sind Partner und haben im Auftrag der Eifeler Kollegin Bachforellen aus Luxemburg mit den Muschellarven aus dem Perlenbach beimpft. Ich sehe in der Dose im Labor allerdings auf den ersten Blick nur bräunliches Wasser.
Eigentlich ist es Schmodder aus dem Bach, würde man jetzt so sagen. Das ist ganz fein zerkleinertes organisches Material. Also quasi das, was von irgendwelchen Tieren und Blättern und Pflanzen übrig geblieben ist. Das wird aber nochmal von uns mit Algen versetzt für das Eiweiß.
Heidi Seelheim siebt das Schmodderwasser ganz vorsichtig und schaltet im kleinen Außenlabor schon mal ihr Binokular an, ihr Vergrößerungsgerät. Mithilfe einer Pipette tröpfelt sie danach das nun deutlich klarere Wasser auf eine Petrischale und schiebt die ganz vorsichtig unter die Vergrößerung. Und Stefan Ast guckt mal.
Ja, wirklich. Mini-Muscheln, aber von der Struktur ist schon alles da. Toll.
Die Lochplatte liegt jetzt in so einer kleinen Schale und da fülle ich jetzt ein bisschen Wasser ein. Und jetzt kommen immer 5 Muscheln in eine Kammer.
Jetzt zählt ihr diese Millimeter kleinen Muscheln durch.
Genau, die Lochplatte kommt jetzt in den Bach.
Es geht also zurück ins Naturschutzgebiet. Und die Landschaftsökologin erzählt uns unterwegs, wie sie eigentlich Muschelmama geworden ist. Noch während ihres Studiums hat sie 2003, 2004 schon ein Praktikum in der biologischen Station gemacht und sich im Rahmen des EU-Life-Projektes Lebendige Bäche in der Eifel mit der Flussperlmuschel beschäftigt. Nach ihrem Diplom wurde Heidi Seelheim durch diese Vorkenntnisse dann direkt nach Sachsen geholt zu einem bereits bestehenden Flussperlmuschelzuchtprogramm.
Also ich habe in diesem Jahr die Grundlagen mir angeeignet oder aneignen können, die ich brauchte, um dann hier in NRW ab 2008 die Zucht aufzubauen.
Am Bach angekommen, sucht Heidi Seelheim wieder einen gut versteckten Platz für die Minimuscheln. Und sie nimmt im Perlenbach auch gleich noch Proben von den älteren Muscheln, um später im Labor nach befruchteten Eiern oder Larven zu suchen. Der Spätsommer wäre die Zeit einer möglichen Trächtigkeit. Und wo Mutter schon mal da ist, wischt sie bei den anderen Lochplatten und Muschelboxen auch noch mal kurz feucht durch.
Und ich habe mich über die Spülbürste gewundert hier am frühen Morgen im Wald.
Ja, das muss dann irgendwie sehr kreativ sein irgendwann.
Angeschwemmtes Material und Algen müssen behutsam entfernt werden. Und zum Dank für ihren inzwischen 16-jährigen Einsatz haben die Muscheln Heidi Seelheim auch schon zur stolzen Muscheloma gemacht. Die ortseigenen Bestände haben bereits millionenfach Larven hervorgebracht, mit denen dann wiederum Bachforellen beimpft werden konnten. Aber wir wissen ja, der Weg ist lang und schwierig. Die Bilanz dieser Artenschutz-Sisyphus-Arbeit über viele Jahre.
Wir haben jetzt 150 Muscheln, die seit 2020 wieder reproduzieren.
Stefan Ast ist echt beeindruckt, vor allem auch von Heidi Seelheims persönlichem Einsatz.
Also ich finde diese Beharrlichkeit einfach bewundernswert. Bei jedem Wetter, bei jeder Temperatur einmal in der Woche rausgehen, einmal in der Woche ja auch die Verantwortung übernehmen, dass hier für die Muscheln das Optimum gemacht wird. Ich ziehe da dreimal den Hut. Überzeugungstäterin.
Wenn sie nicht mehr rot ist, kommt sie aus dem Wasser, sagt sie in der Ferne.
Herr Scholz-Starke, ist das Flussperlmuschelprojekt beispielhaft für Ihre Arbeit, die mühsame, die geduldige der biologischen Station Städteregion Aachen?
Also Geduld und Beharrlichkeit ist immer gefragt im Naturschutz, weil natürlich die Prozesse sehr langsam sind, die draußen in der Natur ablaufen. Manchmal sind auch die Prozesse langsam, die bei behördlichen Genehmigungen und bei Beantragung für Projekte notwendig sind. Von daher ist Geduld und Beharrlichkeit immer gut im Naturschutz.
Ihr sitzt in Stolberg und Sie sind eigentlich als Verein organisiert. EV steht hinten dran. Sie selbst sind hauptamtlich tätig. Aber wie werden die ehrenamtlichen Kräfte eingebunden?
Ja, wir haben ein Team von ungefähr 20 Mitarbeitenden und die ehrenamtlich Tätigen sind eingebunden, auch in unsere Arbeit als Amphibienranger zum Beispiel. Also wir haben auch ein großes Projekt, das sich um den Amphibienschutz in der Region kümmert. In der Vergangenheit, weil die biologische Station auch damit eigentlich gestartet ist, sich um den Streuobstwiesenschutz in der Region besonders zu kümmern, gab es auch viele Obstbaumwarte, die sich um den Schnitt der Obstbäume gekümmert haben. Die
alles ehrenamtlich,
haben.
Ne?
Alles ehrenamtlich. Es ist so unsere Schnittstelle zwischen ehrenamtlichen und amtlichem Naturschutz.
Welchen Stellenwert hat eigentlich das Thema Flächenkauf? Wir haben schon davon gehört.
Ja, Flächenkauf bzw. Flächenverfügbarkeit ist eigentlich das Hauptthema im Naturschutz. Wenn man keine Flächen hat, keinen Zugriff auf Flächen, dann kann man natürlich auch nichts gestalten, nichts renaturieren, nichts schützen. Und deshalb ist der Flächenkauf, der auch von der NRW-Stiftung über viele Jahre schon finanziert wird, essentiell für unsere Arbeit. Wir haben ja natürlich jetzt auch in den letzten Jahrzehnten, vor allem in diesem Talsystem, schon unheimlich viel Verbesserung anbringen können. Es wurden Fichtenforste entfernt in den Talsystem. Es wurden wieder Mähwiesen angelegt in Zusammenarbeit mit den Landwirten aus der Region. Man muss aber sagen, dass immer noch, wenn man auch aus Flussperlmuschelsicht denkt, es immer noch verbesserungswürdig ist. Zum Beispiel ist das Gewässer nicht ganz so mäandrierend wie ein ganz natürliches Gewässer.
Man also Mäander heißt, es plätschert so vor sich hin.
Es geht mal nach links und mal nach rechts in seinem Verlauf. Es geht oft relativ geradeaus, weil natürlich auch im Laufe der Jahrhunderte die Leute den Fluss immer so ein bisschen umgelegt haben. Das kann man auch mit einem Spaten machen, da braucht man kein schweres Gerät.
Alles menschlicher Einfluss.
Das, wenn man viel Zeit hat und Jahrhunderte Zeit hat, es wurden überall Gräben gezogen und auch der Fluss wurde ein wenig versetzt, zum Beispiel, um auf einer Seite eines schmalen Tales dann mehr freie Fläche zu haben, um in Ruhe mähen zu können und Heu zu gewinnen. können. Deshalb sieht man, dass der auch manchmal zu gerade ausfließt und das erhöht dann die Geschwindigkeit der Strömung. Dann wird der Kies, den die Flussperlmuschel unbedingt braucht, um sich als junge Muschel und auch als ältere Muschel einzugraben und zu verankern, ausgespült. Und man muss dann sagen, dass auch die Lauflänge noch länger sein könnte dadurch, dass der Fluss immer mehr hin und her meandrieren
Also würde. Optimal ist es wirklich noch nicht.
Ist noch nicht ganz optimal und wir arbeiten auch daran in dem MARA-Projekt, um auch die Qualität des Habitates für die Flussperlmuschel weiter zu verbessern.
Allein für den Kauf naturschutzwürdiger Flächen im Perlenbach-Furzbachtal hat die NRW-Stiftung bisher über 900.000 Euro zur Verfügung gestellt. Über 200.000 Euro dann ab 2003 nochmal direkt für das Flussperlmuschelprojekt der biologischen Station. Da sind wir jetzt schon bei mehr als 1,1 Millionen Euro Förderung, die hervorragend investiert sind, wie wir jetzt wissen. Und seit 5 Jahren hilft die NRW-Stiftung auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. Wie wichtig ist das für Sie, Herr Scholz-Starke?
Ja, die Öffentlichkeitsarbeit ist auch eine zentrale Aufgabe bei uns in der biologischen Station, weil natürlich die Zivilgesellschaft die Basis unserer Arbeit ist.
Sie müssen das mittragen, ne?
Sie müssen es mittragen und sie müssen auch uns dauerhaft unterstützen. Und wir brauchen sozusagen die Lobby durch Öffentlichkeitsarbeit. Und ganz besonders auch, um junge Leute und Jugendliche und Kinder zu begeistern, versuchen wir immer wieder neue Konzepte zu entwickeln und Angebote zu machen, um die Leute zu informieren, aber auch zu begeistern für die Natur.
Ich war mit Heidi Seelheim zum Beispiel in Vogelsang bei einer Kunstausstellung allein zur Flussperlmuschel, habe mir Gemälde, Skulpturen, Fotos angesehen. Und was ganz Tolles ist auch für Kinder entwickelt worden, das liegt vor mir auf dem Studiotisch, Margarete, Königin der Flussperlmuschel, ein Kinderbilderbuch. Geschrieben und wunderschön illustriert von Gudrun Opladen. Die ist bekannt durch ihre besonderen Umweltbildungsbücher von bedrohten Tierarten, wo die dann auch mal selber zu Wort kommen, diese Tiere. Und ja, mit der Flussperlmuschel Margarete dürfen alle jungen Leserinnen und Leser sogar mit in den Perlenbach eintauchen, hat mir Gudrun Opladen erzählt.
Also wir wollen jetzt nicht wie im Biologieunterricht die Kinder natürlich nur mit reiner Information belehren, sondern wir möchten sie vor allem unterhalten. Unsere Margarete erzählt, wie aufregend das eigentlich ist, überhaupt ins Leben zu kommen und zu überleben. Also über das Maul, in die Kiemen des Wirtsfisches hinein, die Bachforelle. Und da wird sie ja dann zum kleinen Vampir. Und das ist, glaube ich, auch ganz lustig für die Kinder. Und da sie nun eine besondere Flussperlmuschel ist, hat sie natürlich auch die besondere Perle und wird dadurch dann, ich will nicht so viel verraten, aber eben auch zur Königin. Und wir haben am Ende dann auch den menschlichen Einfluss thematisiert und wie man jetzt in der Neuzeit wieder versucht, die Muscheln zu retten. Also es gibt wieder ein Happy End. Mir war es völlig unbekannt, dass wir so ein Reichtum in unseren hiesigen Gewässern haben und sogar echte Muscheln und vor allem solche alten, dass das für mich eine Ehre war.
Über 120 Jahre alt ist Margarete, die Königin der Flussperlmuschel im Kinderbilderbuch. Ist das geflunkert, Herr Scholz-Starke? Sie sind der Biologe. Oder schafft die tatsächlich so alt zu werden?
Also die Margarete habe ich natürlich noch nicht selber kennengelernt. Aber im Prinzip können Flussperlmuscheln sehr alt werden. Sie können noch älter werden, wenn sie in sehr kühlen Gewässern leben. Je wärmer das Gewässer, desto schneller funktioniert der Stoffwechsel. Und dann ist die Lebenserwartung auch nicht so hoch.
Geht aber maximal bis?
200 Jahre können die durchaus werden, dann in Norwegen oder Finnland.
Herr Scholz-Starke, das Kinderbilderbuch Margarete, die Königin der Flussperlmuschel, das bekommt man bei Ihnen?
Das kann man bei uns beziehen, das ist auch kostenlos, dank der Förderung der NRW-Stiftung.
Super. Und die Links zur biologischen Station Städteregion Aachen und auch zum deutschlandweiten MARA-Flussperlmuschelprojekt, die finden Sie dann in den Shownotes dieser Förderbande-Folge. Herr Scholz-Starke, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Beste Grüße ans Team, vor allem an Muschelmama Heidi Seelheim natürlich. Und weiterhin viel Erfolg. Da muss ja noch einiges an Muschelgenerationen nachkommen.
Ja, vielen Dank. Wir werden weiter daran arbeiten.
Ja, und solche Naturschutzprojekte, aber auch Kultur- und Heimatpflege in Nordrhein-Westfalen können Sie zu Hause auch unterstützen als Mitglied im Förderverein der NRW-Stiftung. Informationen dazu gibt's im Netz unter nrw-stiftung.de. Und in unserer nächsten Förderbande-Folge nimmt sie Maria Backer in die Kulturscheune 1a in Fürstenberg mit, im Kreis Paderborn. Das ist eine echte Perle in Westfalen. Also unbedingt nochmal wieder reinhören und auch weitersagen. Tschüss, bis bald.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Cornelia Wegerhoff. Produziert bei Sounds Fresh.